You are listening to the Kryptonist Podcast.
Hallo Matthias.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Du bist bereits zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Du warst schon bei dem Kollegen Dennis Kliefgen vom Kryptonist Podcast und da habt ihr über Web3 und Blockchain-Technologie gesprochen und es ist fantastisch von dir, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, heute auch nochmal bei mir aufzutauchen, wo es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Du bist jetzt hier auf der Web3-Konferenz in Dortmund und einfach mal die Frage an dich, wie hat es dir bisher gefallen? Das ist jetzt der zweite Tag.
Genau, es ist der zweite Tag. Ist, glaube ich, wunderbar, um sich zu connecten, um Leute aus der Branche zu treffen, um auch Inspiration zu bekommen. Ja, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, ob künstliche Intelligenz, ob Blockchain, ob Web3-Technologie. Ist für mich, der ja aus der Medienbranche kommt und einen bestimmten Blick auf das Thema hat, super interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Sichtwinkel auf die Technologien dann hier auch geteilt werden.
Das heißt, du nimmst dann auch einiges an Inspiration für dich, für euch, für euer Business mit und erfährst hier auch eben etwas über die neuesten Trends.
Ja, das ist das eine, aber auch Netzwerk tatsächlich. Ja, also wir haben das 22 angefangen, ganz gezielt dann auch Netzwerk aufzubauen, weil uns bewusst ist und auch damals schon war, dass die Innovation oftmals eben auch von außen getrieben wird und deswegen haben wir uns ganz gezielt dafür entschieden, dann auch auf solche Veranstaltungen zu gehen, Leute kennenzulernen, Projekte kennenzulernen, in den Austausch zu kommen, ja, unsere Perspektive aus der Medienwelt mal mit reinzubringen, andere Perspektiven aufzunehmen. Und dafür ist das ein sehr, sehr guter Austausch. Und ich freue mich, dass das in diesem Jahr zum ersten Mal hier in Dortmund im Signal Iduna Park, also da absolut kommt der sportliche Bezug auch für mich dann wunderbar zum Tragen, stattfindet. Ja.
Wunderbar. Matthias, Sport 1, ich habe mich sehr auf dich gefreut. Ich bin treuer Kunde von euch. Ja, treuer Kunde des Doppelpasses seit Jahrzehnten, muss man tatsächlich mittlerweile sagen. Und magst du mal kurz deine Rolle bei Sport 1 beschreiben?
Gern. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile seit 20 Jahren im Konzern. Das hört sich jetzt irgendwie so nach Dinosaurier an, aber muss dazu sagen, dass ich innerhalb des Konzerns immer wieder verschiedene Rollen eingenommen habe und die letzten Jahre begleite ich die Rolle als CCO, das heißt für alle kommerziellen Themen rund um die Marke Sport 1 in der Verantwortlichkeit bin und explizit dann auch seit einem Jahr zusätzlich für das ganze Thema New Business. Also das ganze Thema New Business hat bei uns in den letzten ein, zwei Jahren eine deutliche Fokussierung auch erfahren und in diesem Zusammenhang bin ich auch heute hier dann unterwegs, um zu schauen, wie halt bestehende Businessmodelle, die wir schon seit Jahren bei uns dann auch schon betreiben, ergänzen können, ausbauen können, erweitern können in der Zukunft mit neuen Businessmodellen. Und das ist so meine Aufgabe.
Okay, das hört sich auf jeden Fall maximal spannend an. Also das heißt, an der Speerspitze vorne, da wo sich keiner auskennt, wie es ja immer so schön heißt. Was bedeutet New Business aus deiner Perspektive?
Ja, das ist eine gute Frage. Was bedeutet New Business? Weil die Definition wahrscheinlich jeder so ein bisschen anders definiert. Für uns bedeutet es zu schauen, wo entwickeln sich Märkte, die vielleicht für uns noch gar nicht sichtbar sind, die aber für uns in mittelfristiger bis langfristiger Zukunft wahnsinnig interessant sein können. Ja. Also das heißt, wir haben da auch einen klaren Blick, der eher in einem Zeithorizont 3 bis 5 Jahren ist, weil wir kommen auch immer so ein bisschen, und die Diskussion hatte ich hier auch schon geführt, oftmals an, wie kurzfristig manche Unternehmungen dann auch agieren. Ja. Das ist oftmals dann auch ein Thema, wo Hype-Phasen, wie wir es ja auch im Crypto-Space beispielsweise in der Vergangenheit mal hatten, dann kam wieder der Bärmarkt, dann kam wieder die Hype-Phase. Und so gibt es natürlich auch Schwankungen in Unternehmungen, wie man mit gewissen Themen dann auch durch die Organisation kommt. Und das Ziel war es schon, in dem New-Business-Bereich einen Blickwinkel zu haben, der etwas mittelfristiger ist, dass man wegkommt von diesen Schwankungsentscheidungen hin zu strategischen Entscheidungen. Und für uns bedeutet das, genau in diesem Zeithorizont zu schauen, welche Märkte ergeben sich, wo ergeben sich Potenziale und wie können wir diese Potenziale für uns am besten im ersten Schritt ja erstmal, sagen wir mal, verfolgen, weil nicht jedes Potenzial hat dann vielleicht auch am Ende die Kraft, so zu wachsen und so interessant für uns zu sein. Und da war es die erste Aufgabe, uns dann auch die passenden Strukturen dafür zu geben und das haben wir so die letzten ein, zwei Jahre gemacht, ja.
Wow, ich glaube, mittelfristiger Blick ist da sicherlich notwendig. Also wenn ich jetzt mal das Spannungsfeld zu umreißen versuche, indem du dich mit deinen Kollegen bewegst. Ne? Also es geht ja zum einen erstmal um Menschen. Ne? Es geht um Sport, es geht um Leistung, menschliche, es geht um Schweiß, manchmal auch um Tränen. So, es geht um Geschichten, die rundherum erzählt werden, aber am Ende des Tages muss mit diesem ganzen Geld verdient werden und das muss einer sich verändernden Zielgruppe dargereicht werden. Jetzt sag ich, also ich gucke irgendwie schon seit weit über 20 Jahren den Doppelpass oder wie lange es ihn auch immer geben mag. So, und auf der anderen Seite sehen wir sicherlich eine große Veränderung bei den Zielgruppen, die zu bedienen sind und bei der Art und Weise, wie Medien und das, was ihr anbietet, konsumiert wird. Und da spielt ja Technologie sicherlich eine maßgebliche Rolle. So, wie siehst du da den Einfluss und wie setzt ihr Technologie so ein, dass ihr diese Dinge verstetigen könnt?
Ja, völlig richtig. Der Blickwinkel, den du gerade aufgezeigt hast. Also wir sprechen ja immer so schön von Touchpoints bei uns. Mhm. Also wenn es dann vor 15, 20 Jahren irgendwie noch eine Handvoll sogenannten Touchpoints gab, ja. Ja, da gab es dann irgendwie deinen TV-Screen, den du genutzt hast und irgendwann gab es mal den Desktop,
ja.
Wo du die Webseite aufgemacht hast, dann kam die App, die Application dazu.
Genau.
Und auf einmal ist Social Media entstanden mit all diesen Möglichkeiten. So bewegen wir uns heute auf 20 sogenannten Touchpoints,
ja, ja.
Unterschiedlichen Plattformen. Wir unterscheiden da nach Owned and Operated Plattformen. Mhm. Was meine ich damit? Also Plattformen, die uns gehören. Ja, mhm. Das ist die eigene Applikation, die eigene App oder unser Webauftritt und eben Operated Plattforms, wo wir dann irgendwie stattfinden mit unserer Marke, sei es auf YouTube, sei es auf Facebook, auf Instagram, aber eben auch auf neuen Plattformen, so neu sind sie nicht mehr, aber sehr stark wachsen, wie beispielsweise TikTok. Ja.
Ja.
Da ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig, wie diese Plattformen funktionieren, aber wie natürlich dann auch die User, ja, ja. Die Konsumenten da drauf reagieren, nämlich total unterschiedlich.
Ja.
Also das Thema Shortform, Longform ja. Content ist eins zu nennen. Wie bereite ich Informationen auf? Wie schaffe ich es, Engagement herzustellen? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich permanent,
ja.
Weil du es so schön vorhin eben Doppelpass gesagt hast. Bei uns ist permanent die Diskussion, wie gehen wir mit Inhalten um? Was kann ich auf YouTube streamen?
Ja.
Und wo gehen wir vielleicht dann die Reichweite dafür auf den eigenen Plattformen verloren? Mhm. Wo ich auf der eigenen Plattform natürlich eine bessere Hoheit dann über Inhalte und auch die Monetarisierung habe,
wie
auf externen
genau.
Plattformen.
Absolut.
Und,
wow, da kann und soll ja Technologie dabei helfen. Also das heißt, wenn man jetzt so diese Dinge, die du gerade beschreibst, zusammennimmst, dann wird es ja einerseits darum gehen, große Datenmengen auszuwerten. Ne? Also was machen die User mit den Inhalten auf den verschiedenen Plattformen? Menschen auf TikTok reagieren nun mal komplett anders auf Inhalt, Content, als wenn sie das dann auf Facebook tun. Das heißt, wie geht man mit diesen Daten um? Das nächste ist, wie erzeuge ich Inhalte? Ne? Also wenn ich 20 Touchpoints zu bedienen habe, vermag ich mir ja den Stuff gar nicht vorzustellen, den man auch eben braucht, um dann auch Plattform- und Zielgruppenspezifisch dort eingreifen zu können. Jetzt kriegen wir gerade so den Schwenk hin zu meinem Lieblingsthema, was ich ja schon angekündigt habe, der künstlichen Intelligenz. Wie hilft euch KI bei diesen Herausforderungen?
Ja, das hilft uns natürlich wahnsinnig, weil es gibt ja zwei Sichtwinkel. Der eine ist, wir wollen versuchen, so breit wie möglich die Themen Sport dann auch unsere Community näher zu bringen. Und weil du es vorhin angesprochen hast, manchmal sind ja auch Sportarten, die vielleicht gar nicht, sagen wir mal so, im Fokus sind, durchaus sehr, sehr intensiv in Engagement, im Nutzungsverhalten.
Ja.
Also
ja.
Was wir sehen aus unseren Daten, das Thema Wrestling, ja,
ja.
Wenn wir jetzt mal sagen, okay, ist vielleicht aus der deutschen Perspektive überschaubar interessant, mhm. aber eine sehr, sehr, sehr treue Community, mhm. die sehr stark engaged ist auf der Thematik und für uns daher auch interessant ist. Und das ist beim Darts-Thema genauso. Ja. Zurück zu dem Thema KI, wie wir es nutzen. Wir nutzen es zum einen in dem Bereich, dass wir eine Effizienz gewinnen im Bereich von Bewegbilderstellung. Ja, also wenn ich sehe, wie uns das Thema KI heute hilft, wie schnell wir eben automatisiert Clips erstellen können in Kurzform, in Longform, ganz spezifisch getarget auf dann das Thema. Wenn ich heute sage, weil wir hier gerade in Dortmund sind, ich will die schönsten Tore der Saison irgendwie sehen, dann brauche ich heute kein Cutter mehr, der sich an den Schneideblatt setzt und diese zusammenschneidet über den Tag. Dann macht das ein Tool für mich. Und das Tool macht es aus der qualitativen Hinsicht mindestens, naja, ich muss aufpassen, was ich sage,
also
zumindest ist mal ersichtlich genauso gut aus meiner oder aus der Perspektive vieler, wie es eben dann auch in der Vergangenheit war. Und somit können wir viel, viel mehr mehr Content erstellen. Aha. In der gleichen Zeit, in kürzerer Zeit. Das in unterschiedlichen Formatierungen und das für unterschiedliche Plattformen. Ja. Und ein zweiter Aspekt, natürlich, weil ich eben über die Breite der Berichterstattung gesprochen habe, mit dem bestehenden Redaktionsteam, bin ich natürlich beschränkt. Über was kann ich berichten? Das sind natürlich die Top-Themen wie Fußball, Handball, Basketball etc., was ihr ja so kennt. Aber das Thema Randsportarten oder Themen, die eben nicht ganz so im Fokus sind, geht da oftmals unter. Und da hilft uns natürlich auch KI, um Artikel aus diesen Bereichen eben automatisiert erstellen und als Newsfeed mit reinzunehmen. Da kommt die Frage immer der Kennzeichnungspflicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was bei uns dann auch gekennzeichnet wird dementsprechend, dass der User auch damit umgehen kann und weiß, okay, das ist eben dementsprechend KI generiert. Und auch im Produktionsbereich haben wir natürlich viele Themen, sei es auch, sagen wir mal, Erstellung beispielsweise von Werbeclips für unsere Partner, wo es immer um Vertonung geht. Ja, also da weiß ich, in der Vergangenheit war es so, dass wir dann oftmals 3, 4, 5, 6 Schleifen eingesprochen haben, bis dann eigentlich die passende Vertonung, ob das für einen Trailer oder für einen Werbeclip irgendwie war, laufen mussten. Das passiert heute nicht mehr. Heute werden die ersten Vertonungen mit künstlicher Intelligenz gemacht und wenn das finale Wording steht, dann kommt in der letzten Schleife noch der Mensch zum Einsatz, weil da sind wir noch nicht so weit, dass du das irgendwie so top hinbekommst, aber ich spare mir die 4, 5 Schleifen da vorne. Und das sind, glaube ich, schöne Beispiele, die zeigen, wie durch Effizienzgewinn es nicht unbedingt bedeutet, weil das Thema oftmals kommt, okay, jetzt bauen die da hunderte von Mitarbeitern ab und das ist mein Arbeitsplatz gefährdet. Nein, es bringt für uns einfach eine Erweiterung des Produktportfolios und auch einen Mehrwert für die Sportinteressierten, die dann auf unseren Plattformen unterwegs sind.
Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Also gerade das Thema Randsportarten und ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist es ja nochmal ein großes Thema geworden und gewesen, wie viel Raum der Fußball eben einnimmt. Ich als großer Fußballfan habe in Schritt 1 erstmal nichts dagegen, kann aber jeden verstehen, der, ich sag jetzt mal, Volleyball spielt, dass er sich schon fragt, warum die eigene Leistung da vielleicht nicht so anerkannt wird und Leute, die das Ganze dann eben auch als Business betreiben, dann eben schauen müssen, wie sie dann dort im die Themen monetarisieren können und es einer Zielgruppe näher bringen. Das heißt, ihr setzt tatsächlich KI genau dafür ein, um die Ressourcen auf der einen Seite einzusparen, um sie dann aber auch da reinzugeben, um dann Randsportarten nach vorne zu bringen.
Absolut, absolut. Das ist genau der Ansatz, wo wir sagen und wo wir eben auch Nutzungsverhalten erkennen, wie an dem Beispiel Wrestling jetzt gesagt, wo eigentlich eine Gruppe da ist, die durchaus bereit ist, Tischtennis ist auch so ein Thema, was man nicht so auf der Uhr hat, zu konsumieren. Und über diese Erkenntnis können wir ganz gezielt eben diese Artikel dann auch produzieren und diese Zielgruppe dann auch binden auf dem Thema.
Ja. Das heißt, wir reden hier ja über generative KI und das ist ein Stück weit ja auch, ich sag mal, der Teil der künstlichen Intelligenz, der womöglich den ein oder anderen technisch noch nicht so nahen Zuhörerinnen oder Zuhörer zu dem Thema gebracht hat. Das Ganze kam insbesondere für die, ich glaube, die meisten auf mit Anwendungen wie ChatGPT von OpenAI, aber es sind auch zum Beispiel die Bildgeneratoren dort zu nennen. Wenn man sich da mal umschaut in dieser Welt, da gibt es ja mittlerweile die Videogeneratoren, zum Beispiel Sora AI, wer das schon mal gesehen hat, der fragt sich, okay, oder beziehungsweise auch Hollywood fragt sich, ne, brauche ich hier noch Regisseure und Leute, die mir die Drehbücher schreiben, wenn es dann mit einem Prompt entsteht. Wann sehen wir das erste komplett künstlich generierte Fußballspiel?
Süßlich. Gute Frage. Ich glaube, das wird noch dauern.
Ja.
Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern, weil am Ende des Tages sprechen wir ja auch so ein bisschen über die Akzeptanz. Ich glaube, alles, was möglich ist, ist noch nicht alles gut und wird angenommen vom Zuschauer. Ich habe vorhin gesagt, dass wir der Transparenz sehr transparent damit umgehen. Das heißt, die Artikel kennzeichnen. Man muss aufpassen, dass man nicht in einen Vorwurf des Fakes reinkommt. Ja, das ist richtig. Natürlich in der redaktionellen Berichterstattung immer ganz, ganz wichtig, weil Trust ist für uns einfach, dass die Leute uns vertrauen, dass sie zu uns kommen und hier dementsprechend auch, sagen wir mal, den Wahrheitsgehalt, den Infogehalt vorfinden, den sie mit der Marke in Verbindung bringen. Also von daher will ich da gar keinen Zeitraum sagen. Ich glaube, dass wir an dem Beispiel, den ich eben aufgezeigt habe, aufzeigen müssen, wie sinnvoll künstliche Intelligenz sein kann, die uns im Alltag hilft. Und jetzt haben wir natürlich oftmals auch aus der deutschen Blickwinkel eher immer mal so diesen negativen Touch und versuchen dann erstmal über Regulierung und aufpassen und was da alles passieren kann, das Thema zu begleiten. Ich bin dann eher auf der anderen Seite und versuche eben gar nicht diese Schreckensmomente, weil der Erste würde jetzt sagen, um Gottes Willen, ja, ein Spiel mit künstlichen, das will ich eben nicht, sondern ich will an den feinen, kleinen Beispielen, die heute schon da sind, die jeder nutzt, eher eigentlich den gegenteiligen Effekt erzielen und sagen, ja stimmt, das macht Sinn, ja, das ist doch gut. Ja. Ich glaube, so sollten wir in der Diskussion nach vorne gehen, weil das hilft dann auch der Entwicklung für weitere künstliche Intelligenzanwendungen dann in unserem Bereich.
Also als ich vermutlich gemeinsam Technologiebegeisterte, ich denke, da teilen wir die Meinung, dass es am Ende um den menschlichen Faktor geht. Und auch ich sage als Fußballfan, ich möchte kein künstlich generiertes Fußballspiel sehen, sondern ich freue mich, wenn die dann wirklich hier auf dem Rasen treten und dann dem Sport nachgehen.
Absolut. Also ich komme gerade von der Stadiontour und war begeistert von dem Guide, der das gemacht hat. Da merkt man, was diese Menschen, die leben das. Also wir reden oftmals in der Marketing-Sprache von Love Brand und dann kann man diskutieren, ist jetzt Coca-Cola, McDonald's ein Love Brand oder nicht. Aber im Fußball oder im Sport, ich will es allgemeiner sagen, da gibt es wirklich diese Menschen, die leiden mit, die freuen sich mit. Das darf man nicht unterschätzen und diese Wertigkeit ist nicht einfach so austauschbar, weil ich jetzt sage, theoretisch geht es auch künstlich, sondern da ist mehr dahinter. Und ich glaube, das sollte man immer wieder im Fokus haben und wie ich es eben gesagt habe, gerne die Möglichkeiten nutzen, wie man sich da weiterentwickeln kann. Aber am Ende geht's um die Menschen, geht's um die User. Und ich glaube, hat auch jeder ein feines Gefühl, dann auch, wie weit kann man gehen oder auch nicht. Und auf dem Weg wird es immer so sein, dass man vielleicht mal so ein bisschen über die Grenze drüber tritt und dann auch wieder den Schritt zurückgehen muss. Ausprobieren ist da unsere Devise. Aber wir kriegen natürlich als Medienmarke auch immer das direkte Feedback unserer Community. Also das heißt, wir sehen ja jeden Tag, was wir tun oder auch nicht tun. Das ist auch wieder Stichwort Doppelpass. Da kriegst du eine Reaktion und dann lernst du da auch damit umzugehen. Und so ist es auch bei neuen Techniken, die wir einsetzen.
Ich finde, das fasst es einfach wirklich sehr schön zusammen. Lieber Matthias, ich habe noch eine Frage an dich und das soll auch diesen positiven Gedanken und die positive Perspektive, die du gerade in Richtung Technologie aufgemacht hast, verstärken. Ich frage immer sehr gerne nach dem Raumschiff Enterprise Moment. Was ich damit meine ist, wann hattest du mit Technologie ein Erlebnis, wo du gesagt hast, also wow, dass das möglich ist und dass man das erleben darf. Das kann aus dem Business heraus sein, das kann aber auch ein ganz persönliches Momentum sein und wenn Raumschiff Enterprise als Bild nicht passt, dann nimmst du Star Wars. Was denkst du?
Also ich komme jetzt leider wieder so ein bisschen aus dem Business-Thema raus, weil genau diese Situation eben businessmäßig für mich in den letzten 10, 15 Jahren erlebt habe. Ich habe es vorhin gesagt, wie sich die Plattformökonomie in den letzten 15 Jahren ausgebreitet hat. Ja. Das ist eine Situation, die ich damals gar nicht so hab kommen sehen, nicht niemals so halt einschätzen können, wie sie sich dann entwickelt hat, als die ersten Facebooks oder Konkurrenzprodukte dann auch natürlich am Markt war. Was Skalierung heißt, was es bedeutet, welche Zentralisierung und Mächte entsteht. Das war für mich eigentlich vor 3, 4 Jahren so ein großer Erwachungsmoment und jetzt ziehe ich mich wieder auf das Thema Blockchain und Dezentralisierung und sage, Mensch, jetzt schau doch mal zurück, was ist denn damals da passiert? Wie hast du es wahrgenommen und wie siehst du es heute? Du musst viel, viel wachsamer durchs Leben gehen und musst Sachen erkennen, sie begleiten und versuchen, sie einzusortieren. Mhm. Also daher ist eigentlich für mich so ein Erwachungsmoment sehr stark aus dem Business getrieben gewesen. Ja. Aber ich bin heutzutage viel, viel sensibler für neue Technologien und versuche eben, wie dann auch hier auf so einer Veranstaltung aufzusaugen und zu fühlen, in welche Richtung sowas dann gehen kann.
Okay, spannend. Also das heißt, die Sensoren sind hochgefahren. Das ist im Prinzip dann der Erwachungsmoment. Ja. Auch schöner Schreibung da. Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen sehr erfolgreichen zweiten Tag hier und heute und es würde mich freuen, bei einer Gelegenheit das nochmal fortsetzen zu dürfen. War ein schönes Gespräch mit dir.
Ja, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir uns wieder. Freut mich.
Dankeschön.